Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio Henning Wächter. Berlin hat am Donnerstag vorgelegt. Jetzt wollten natürlich auch die Menschen in Brandenburg wissen, was sie an Corona-Maßnahmen ab dem 1. Dezember erwartet. Unsere landespolitische Reporterin Amelie Ernst hat dem Ministerpräsidenten zugehört.
Man wolle den Menschen nach diesem anstrengenden Jahr ein möglichst schönes Weihnachtsfest ermöglichen, so Ministerpräsident Dietmar Woidke. Allerdings wolle man anschließend entsprechende Feiern zu Silvester vermeiden, um die Infektionszahlen nicht außer Kontrolle geraten zu lassen. Zunächst beschränkt auch Brandenburg private Treffen zwischen dem 1. und dem 21. Dezember auf höchstens 5 Personen aus 2 Haushalten. Kinder bis 14 Jahre zählen nicht dazu. Der Betrieb von Hotels, Gaststätten und anderen Beherbergungsbetrieben bleibt durchgehend untersagt. Verkaufsoffene Adventssonntage sind in Brandenburg nicht vorgesehen. Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse müssen nun im Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Schulen und Kitas sollen in Brandenburg jedoch grundsätzlich bis zum Beginn der Ferien geöffnet bleiben. In Gebieten mit extrem hohen Infektionszahlen, wie derzeit im Süden Brandenburgs, können die Schulbehörden jedoch selbst über weitere Maßnahmen entscheiden. Gedacht ist zunächst an einen Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht mit Ausnahme der Abschlussklassen. Nicht gelten soll das Wechselmodell allerdings für Schulen, an denen in den vergangenen 7 Tagen keine Infektionsfälle aufgetreten sind. Innenminister Michael Stübgen bat die Brandenburgerinnen und Brandenburger erneut um Rücksicht im Umgang miteinander. Mit Abstand und Maskenpflicht schütze man vor allem ältere und kranke Menschen. Eine Übersterblichkeit, wie zuletzt in Österreich, sei unbedingt zu vermeiden. Wer Kritik an den Maßnahmen äußern wolle, der könne das auch weiterhin tun, so Stübgen. Doch auch auf Kundgebungen gehe es darum, mit Abstand und Masken sich und andere zu schützen, ohne dass die Meinungsfreiheit dadurch eingeschränkt werde.
Amelie Ernst über die Corona-Pläne in Brandenburg. Und für Berlin hat der regierende Bürgermeister Michael Müller hier am Donnerstag die Maßnahmen präsentiert. Mit einem Detail, das erstmal wie ein bisschen Rückenwind für die hart an der Pleite segelnden Hotellerie klingt. Wer an den Weihnachtsfeiertagen Verwandte in Berlin besucht, darf auch in Hotels übernachten. Bringt das was? Inforadio-Reporterin Franziska Hoppen hat nachgefragt.
Vorfreude auf Weihnachten will bei Berliner Hoteliers nicht so recht aufkommen. Auch nicht, nachdem Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller verkündet hat, Verwandte auf Weihnachtsbesuch könnten in Hotels in der Stadt übernachten. Denn der Lockdown hat die Branche hart getroffen. Für einige Häuser sind die Kosten, ihren Betrieb aufrechtzuerhalten, zu heizen, zu waschen und ein opulentes Frühstück anzubieten, größer als Einnahmen durch potenzielle Verwandtenbesuche. So auch für das Hotel Palace am Berliner Breitscheidplatz, sagt Michael Frenzel, Generaldirektor im Homeoffice.
Jetzt auf Weihnachten zu hoffen für diese paar Tage, es ist einfach nicht mal im Ansatz ist es wirtschaftlich, denn es hängen ja so viele Prozesse damit zusammen. Man muss A, die Mitarbeiter bereitstellen für eine mögliche Hotelbelegung. Man muss Wareneinkäufe tätigen und was da alles ja an Dritt- und Viertpositionen dahinter zusammenhängt, was einfach absolut unkalkulierbar ist.
Das Hotel Palace will nun in den nächsten Tagen, trotz Müllers Ankündigung, vorübergehend schließen, bis Januar. Damit sind momentan rund die Hälfte aller 700 Berliner Hotels zu. Der Rest beherbergt wenige Geschäftsreisende und Arbeiter auf Montage mit Umsatzeinbußen von rund 90%. Für den Hauptgeschäftsführer des Berliner Hotel- und Gaststättenverbands Thomas Lengfelder ist deshalb klar, auch wenn Michael Müllers Ankündigung grundsätzlich eine gute Nachricht ist,
für die Hotels ist es natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Ausgefeilte Hygienekonzepte für Gäste gäbe es aber, ebenso wie reichlich Kapazität. Immerhin stehen tausende Betten leer. Bloß wie die Hotels sicherstellen können, dass Gäste tatsächlich nur Verwandte besuchen und keine Sehenswürdigkeiten anschauen wollen, sei völlig unklar, sagt Lengfelder. Denn touristisches Reisen bleibt weiterhin verboten.
Wir sind kein Kontrollorgan, da müssen wir eine ganz klare Ansage bekommen, wie wir das kontrollieren sollen. Wir dürfen es nicht, wir sind keine Polizei, wir sind keine Ordnungsämter. Ich sehe das sehr, sehr schwer, das nachts zu kontrollieren.
Die DEHOGA wünscht sich deshalb ein klares Konzept von der Politik für die Hotels, die es schaffen, bis Weihnachten geöffnet zu bleiben.
Franziska Hoppen, Berlins Hotelbesitzer wissen erstmal nicht, wie sie mit dem Weihnachtsangebot des Senats umgehen sollen. Vor 4 Wochen hat der BER aufgemacht, endlich. Aber die Freude darüber ist ein bisschen, nun ja, verflogen. Die wirtschaftliche Lage der Flughafengesellschaft ist ernst. Der Bund bringt nun eine umstrittene Idee ins Gespräch. Private Investoren mit ins Boot zu holen. Mitgesellschafter Berlin reagiert alles andere als begeistert. Details von unserem landespolitischen Reporter Sebastian Schöbel.
300 Millionen Euro in diesem Jahr, mindestens 550 Millionen Euro im nächsten. Das sind die Zuschüsse, die der Flughafen BER von seinen Gesellschaften Berlin, Brandenburg und dem Bund braucht, um allein die Schäden der Corona-Krise auszugleichen. Dazu kommt der Finanzbedarf, der schon vor der Krise angehäuft wurde. Natürlich müsse sich die öffentliche Hand beteiligen, sagt Werner Gatzer, der zuständige Staatssekretär im Bundesfinanzministerium.
Da wird man auch die Frage stellen müssen, ob vielleicht alle Gesellschafter von ihren Anteilen etwas abgeben, damit ein privater Investor investieren kann und sich mit einbringen kann.
So wie es bereits an den Flughäfen in Frankfurt am Main und Düsseldorf geschehen ist, sagte Gatzer nun der RBB Abendschau.
Meines Wissens gibt es private Investoren, die auch jetzt noch bereit wären und auch in der Zukunft einzusteigen, weil ich kann mal sagen, der Flughafen, auch wenn er verspätet in Betrieb genommen wurde, ist mit Sicherheit für die nächsten Jahre und Jahrzehnte ein erfolgreiches Anlageobjekt.
Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz aber lehnt private Investoren am BER dennoch ab.
Für uns als Land Berlin kommt das nicht in Frage und wäre auch unter verschiedenen Gesichtspunkten nicht der richtige Weg.
Denn erstens sei das mit Blick auf die Kassenlage des BER aktuell ohnehin nicht sehr vielversprechend, so Kollatz. Außerdem müsse verhindert werden, dass der Steuerzahler die Kosten des Flughafenbaus schultert, die Investoren dann aber die Gewinne einstreichen. Vor allem aber, so Kollatz, spreche vieles dafür,
dass es gerade bei solchen Infrastrukturen, dass sie sich eben besser entwickeln lassen, auch im Interesse der Bevölkerung, wenn sie eben in öffentlicher Hand sind.
Verhindern aber könne Berlin nicht, dass der Bund seine Anteile irgendwann an private Investoren verkauft, sagt Kollatz. Schnell würde das aber ohnehin nicht gehen. Für die nächsten 2 Jahre ist der Verkauf von Anteilen laut Gesellschaftervertrag ausgeschlossen.
Sebastian Schöbel, der Bund möchte, dass private Investoren in den BER einsteigen können. Die Flughafengesellschaft hat jetzt jedenfalls schon mal entschieden, die südliche Start- und Landebahn ab Dezember vom Netz zu nehmen. Und ab dem Frühjahr wird dann das alte Gebäude des Airport Schönefeld für 1 Jahr geschlossen. Wir schauen auf die SPD in Berlin. Der regierende Bürgermeister Michael Müller kandidiert nicht wieder als Landesvorsitzender. Stattdessen bewerben sich Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und der Fraktionschef im Abgeordnetenhaus Raed Saleh gemeinsam. Mit Reden ohne Publikum aus einem Hotel-Konferenzsaal. Unser landespolitischer Reporter Jan Menzel mit Einzelheiten.
Leere Stuhlreihen, kein Applaus, keine aufgeregten Debatten quer durch den Saal. Dieser Parteitag der SPD ist ein besonderer, er findet im Hybridmodus statt. Die knapp 300 Delegierten verfolgen den Parteitag von zu Hause aus im Livestream. Für die eigentliche Wahl müssen sie dann in eines der 12 Bezirkswahllokale der SPD fahren und dort ihre Stimme abgeben. Ausgezählt wird am Sonnabend früh. Nach dem Verzicht von Michael Müller sind Familienministerin Giffey und Fraktionschef Saleh die einzigen Bewerber. Beide wollen in einer Doppelspitze antreten. Prominentes Gesicht der Partei soll dabei Giffey sein. Sie gilt auch als wahrscheinliche Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl im nächsten Jahr. Die 42-Jährige war jüngst wieder von der Affäre um ihre Doktorarbeit eingeholt worden. Die Genossen an der Spree halten dennoch an ihrer Frontfrau fest. Die Berliner SPD präsentiert sich derzeit so geschlossen wie selten in den vergangenen Jahren.
Jan Menzel war das zum Landesparteitag der Berliner SPD. Zu Hause sollen wir sitzen, Kontakte minimieren. Da ist es für manche bestimmt ein Trost, dass am Sonntag der erste Advent ist. Mit Adventskränzen und Kerzen wird es ja gerne gemütlicher. Allerdings nicht für die Feuerwehr. Die hat in den kommenden Wochen 50% mehr Brände als im Frühjahr oder Sommer. Das Unglück kann ganz schnell kommen, hat RBB-Reporterin Juliane Kowolik jetzt mitbekommen.
Auf dem Hof der Berliner Feuerwehr in Mitte ist ein Wohnzimmer in einem brandsicheren Container aufgebaut. Ein geschmückter Weihnachtsbaum mit einem Berg voller Geschenke steht neben einem Bücherregal und 2 Sesseln. An den Wänden hängen sogar gerahmte Bilder. Als eine Kerze auf dem Tisch umfällt, fängt der Adventskranz Feuer. Ab diesem Zeitpunkt geht es rasend schnell. Der Weihnachtsbaum brennt, das Feuer greift auf die Möbel über. Nach gerade einmal 1,5 Minuten steht das Zimmer in Brand. Dichter schwarzer Rauch steigt auf, der Fernseher zerspringt durch die Hitze. Thomas Kirstein ist seit über 20 Jahren bei der Feuerwehr und hat Brände wie diesen miterlebt.
Also ich kann mich an einen Einsatz erinnern. Weihnachten war vorbei, das Adventsgesteck war in der Wohnung aber noch vorhanden, war ausgetrocknet. Die Wohnung ist total ausgebrannt.
Auch bei der Demonstration heute ist von der Einrichtung nicht viel übrig geblieben. Hier hat es heute nur wenige Minuten gedauert, bis die Feuerwehrleute den Brand löschen konnten. Im Einsatz kann das auch viele Stunden dauern. Die Feuerwehr appelliert, Adventskränze und Weihnachtsbäume zu befeuchten und einen Eimer Wasser in der Nähe zu haben, um schnell selbst löschen zu können. Sie empfiehlt feuerfeste Unterlagen unter Adventskränzen und Kerzen in Gläsern. Am liebsten wäre es der Feuerwehr, wenn nur noch elektrische Kerzen verwendet würden. Wer aber partout nicht auf echte Kerzen verzichten möchte, sollte diese niemals unbeaufsichtigt lassen, sagt Thomas Kirstein von der Berliner Feuerwehr.
Man möchte diese Tradition leben, der Adventsgestecke, der Weihnachtsbäume, aber vergisst dabei, die Kerzen im Blick zu behalten. Das ist eigentlich die eigentliche große Gefahr, die Kerzen nicht im Blick zu haben.
In der Vorweihnachtszeit vor 2 Jahren gab es 30.000 Brände in Deutschland. Ein Sachschaden von 31 Millionen Euro entstand.
Juliane Kowolik, die Berliner Feuerwehr, warnt eindringlich, Kerzen nie alleine brennen lassen. Sonst kann es ganz schnell gehen. In Brandenburg ist derzeit noch etwas anderes richtig gefährlich. Wildtiere, die die Straßen kreuzen nämlich. Waldbesitzer ärgern sich andererseits, wenn Rehe die neu angepflanzten Laubbäume abknabbern. Deshalb soll ein neues Jagdgesetz her. Noch bevor die Landesregierung so weit war, sind die Landesverbände von Jägern, Bauern und Waldbesitzern aktiv geworden. Unser landespolitischer Reporter Thorsten Südow hat Einzelheiten dazu.
Die Eigentümer kleiner Waldflächen in Brandenburg müssen in Jagdgenossenschaften auf ihrem Eigentum jagen dürfen und die Pachtzeit sollte 9 Jahre betragen, sagt Dirk Henner-Wellershoff, Präsident des Landesjagdverbandes, beim Blick in den Jagdgesetzentwurf. So würden Tierwelt und Waldumbau geschützt.
Brandenburger Jagdpraxis ist, dass wir 100.000 Wildschweine erlegen und 60.000 Rehe erlegen und dafür sorgen, dass die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft ordnungsgemäß arbeiten kann.
Kleinteiligkeit und Egoismus bei der Pflege des Waldes und der Regulierung des regional in Brandenburg so unterschiedlich hohen Wildbestandes zu überwinden, ist aus Sicht des Waldbesitzerverbandsvorsitzenden Thomas Weber ein Muss in der Jagdgesetzneufassung.
Will das bestätigte Schweißhundeführer einfach grenzüberschreitend eingesetzt werden können?
Landnutzer und Jäger müssen nach Ansicht von Landesbauernverbandschef Henrik Wendorf aufeinander zugehen. Viele Bauern, die sich weniger Fraßschäden von Rehen, Damm und Schwarzwild wünschen, seien dazu bereit.
Wie gehen wir mit der Wildschadensverhütung um, gerade auf unseren landwirtschaftlichen Flächen? Hier auch die Mitwirkungspflicht des Landwirtes zu verankern, in Form von Duldung von Hochsitzen, von Jagdschneisen, von Ackerrändern.
Brandenburgs Umweltschutzminister Axel Vogel sagt in einer ersten Stellungnahme, der Jagdgesetzentwurf der Verbände brauche noch mehr Lösungsvorschläge, um die Wildpopulation zu minimieren und den jungen Wald in Brandenburg zu schützen.
Thorsten Südow übers Jagen in Brandenburg. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Zum Nachhören auch als Podcast oder auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.